Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Wir sprechen heute über das Thema Homeschooling und digitaler Unterricht. Und mit dabei sind wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Die heutige Folge wird präsentiert von den Kiel Bildungstagen 2021, unserer digitalen Leitmesse für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Mit spannenden Vorträgen, einem echten Austausch zum Thema digitale Lehre und natürlich mit vielen spannenden neuen Produkten für eure Unterrichtsgestaltung. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge oder in Kürze auf www.kiel.de. Ja, und wir sitzen natürlich alle wieder voneinander getrennt, jeder bei sich im Homeoffice, regelkonform, und haben dazu noch einen Gast dazu geschaltet. Doch bevor Frank gleich unseren Gast etwas näher vorstellt, erst nochmal eine kleine Änderung für euch. Denn wir haben die Ausrichtung dieses Podcast-Kanals ein klein wenig angepasst. Heißt für euch, wir berichten natürlich immer noch über Bildungsthemen, aber wir rücken ab jetzt die Berufsschulen etwas mehr in den Fokus. Und da haben wir uns auch dazu entschlossen, eben den Namen des Kanals dementsprechend anzupassen. Aus der Lernbar der Bildungspodcast wird ab heute die Lernbar der Berufsschulpodcast. Ja, in unserem Format generell ändert sich aber natürlich nichts. Das heißt, wir sprechen immer noch zu zweit oder zu dritt mit einem Gast und versuchen das Ganze so locker zu gestalten, wie es gerade geht und auch das Thema es eben erlaubt. Ja, und genau deshalb starten wir passend unseren Restart sozusagen mit einem Thema, welches sehr viele Berufsschulen oder in diesem Fall wahrscheinlich fast alle Schulen generell bundesweit betrifft, nämlich dem Thema Homeschooling und digitaler Unterricht. So, nach dieser diesmal etwas längeren Vorrede, nun aber zu dir, Franzi. Bring uns doch einmal etwas tiefer ins Thema. Worum geht es denn heute nun genau?
Genau, wir haben das Ganze diesmal in zwei Blöcke grob unterteilt. Im ersten geht es eben um das Thema Homeschooling und um Unterricht, der ja jetzt in den meisten Bundesländern, wie du schon gesagt hast, als Distanzunterricht stattfindet. Welche Probleme gibt es dabei und welche Lösungsansätze gibt es? Darüber sprechen wir zum einen. Und im zweiten Teil der Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema digitaler Unterricht, vor allem auch im Hinblick auf das Schlagwort Bildung 4.0. Auf die Frage, warum gerade Berufsschulen bei dem Thema so weit hinten liegen und welche Konzepte da vielleicht auch Abhilfe schaffen könnten, möchten wir gerne mit unserem Gast eingehen.
Genau, heute begrüßen wir nämlich Detlef Stephun hier bei uns an der Lernbar. Und Detlef ist Leiter des Bereichs Neue Technologien und Medien am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln und unterrichtet seit 25 Jahren IT-Systemkaufleute, Informatikkaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation. Seit 20 Jahren füllt Detlef die Funktion als Leiter für neue Medien und Technologien aus und ist ständiger Treiber, ja, die Schule immer wieder am Ball zu halten, wenn es um neue Technologien geht. Und dabei macht er sich vermutlich bei seinem Kollegium nicht immer beliebt, denn eins versucht er zu vermeiden, die Komfortzone. Im Springer Verlag ist 2019 sein Buch Smart School, die Schule von morgen erschienen, das wir euch auch gerne in den Shownotes verlinken. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
Ja, hallo aus Köln.
Ja, das Berufskolleg hat ja ein Vier-Säulen-System, habe ich gesehen. Erziehung, Gesundheitsförderung, berufliche Bildung, digitale Bildung. Und das Ganze heißt dann EGB Digital. Das lässt ahnen, dass eure Schule nicht erst seit März letzten Jahres digital ist, oder?
Das ist richtig. Wir sind seit 1995 digital unterwegs und haben dort unsere ersten Schritte unternommen. Und seitdem versuchen wir, permanent digitale Medien in den Unterricht einzubinden und unser Kollegium und auch unsere Schüler damit vertraut zu machen.
Das Thema Homeschooling, wie wir es jetzt gerade angeschnitten hatten schon, das begleitet uns ja jetzt seit einem knappen Jahr. Du hast jetzt gesagt, ihr seid da sowieso schon ein Jahr Vorreiter, sage ich mal. Aber hat sich denn deiner Meinung nach die Lage jetzt im zweiten Lockdown nochmal verbessert oder verändert, verglichen jetzt mit vor einem Jahr?
Ja. Auf jeden Fall. Ich würde als erstes sogar noch eine kleine Korrektur von deiner Einleitung bringen. Ich glaube, dass die Berufsschulen eigentlich nicht tatsächlich der Digitalisierung hinterherhängen. Ich glaube sogar, dass die Berufsschulen in Deutschland eigentlich die Vorreiter der Integration der Digitalisierung an Schulen sind. Mhm. Das liegt zum großen Teil daran, dass eben die Ausbildungsberufe doch sehr berufsorientiert, praktisch orientiert ausgerichtet sind. Und Digitalisierung gehört für unsere Unternehmen, für unsere Ausbildungsbetriebe natürlich heute zum A und O des Wirtschaftens. Wir sehen es jetzt gerade in der Krise. Der E-Commerce hat ja massiv angezogen, weil halt alle Geschäfte zu haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zurück zu deiner zweiten Frage, ob wir besser aufgestellt sind jetzt beim zweiten Lockdown. Ja, der erste Lockdown war für viele Schulen ein echtes Problem. Glücklicherweise gehörte unsere Schule nicht dazu, da wir schon seit 2014 mit einem Projekt gearbeitet haben, das nennt sich School at Home. Mhm. Das ist ein Projekt, wo wir unsere Schüler projekttageweise zu Hause gelassen haben und den Unterricht schon weit vor der Pandemie als Distanzunterricht geführt haben. Die Grundidee damals war, dass ein Schüler, der Abitur machen sollte, kurz vorher erkrankt war. Mhm. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind dann zu ihm ins Krankenhaus gefahren, sodass der Schüler also weiterhin die Lerninhalte mitbekommen kann und auch im Diskurs mit den Lehrern den Stoff aufarbeiten konnte. Und da ist dann bei uns die Idee entstanden, dass wir den vielleicht digital in den Unterricht einbinden. Das waren unsere ersten Schritte. Und als wir dann gemerkt haben, dass das relativ gut funktioniert, haben wir diese Projekttage für unsere Berufsschulklassen eingeführt, wo die 2 Tage im Jahr zu Hause bleiben und komplett nach Stundenplan unterrichtet worden sind. Das war 2014, sodass uns der erste Lockdown nicht massiv überrascht hat, was den Berufsschulbereich angeht. Aber im Vollzeitbereich, muss man tatsächlich sagen, gab es viele Schüler, die verloren gegangen sind. Das liegt aber daran, dass viele Lehrer den Distanzunterricht nicht synchron durchgeführt haben, das heißt nach Stundenplan, sondern eher asynchron. Und das bedeutet, dass man Aufgaben rausschickt, die werden irgendwann bearbeitet und kommen irgendwann zurück. Und da sind viele Schüler überfordert gewesen. Und an unserer Schule haben wir dann im Sommer 2020 neben unserem eigentlichen School-at-Home-Konzept noch ein Smartphone-Konzept erstellt, weil alle Schüler heute ein Smartphone als Endgerät haben und damit auch in der Lage sind, an einem Distanzunterricht teilzunehmen.
Also das heißt dann, ihr habt keine Aufgaben rausgeschickt, sondern die Schüler verfolgen. Wie geht denn das in der Praxis? Der Lehrer steht an der Tafel und filmt sich dabei oder wie funktioniert das?
Nein, der Lehrer sitzt auch vor einem Tablet und führt den Distanzunterricht komplett über eine Lernplattform, in unserem Fall ist das Microsoft Teams, durch. Und der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Das heißt also, die Kollegen gehen in ihren Unterricht, haben den Unterricht entsprechend angepasst. Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen digitalisiert und führen ihren kompletten Unterricht 1:1 im Distanz aus.
Das ist aber nicht standardmäßig so, ne? Oder beziehungsweise ist das wirklich mal was anderes als das, was man jetzt auch so in Zeitungsberichten oder in den Medien sieht und liest. Weil ich hatte unter anderem gelesen, dass es Schulen dann häufig auch an Lizenzen fehlt, eben für solche Videosysteme oder auch, dass es ein datenschutzrechtliches Thema sein könnte. Also das ist sicherlich, da seid ihr schon eher die Ausnahme, ne?
Ich glaube nicht, dass wir die wirkliche Ausnahme sind. Wir sind sicherlich einer der Schulen, die so etwas schon in sehr großem Umfang durchführen. Aber ich glaube, dass viele Schulen auch ganz normalen Distanzunterricht durchführen. Das sieht man auch, wenn man in viele Blogs reingeht, wo es um digitales Lernen geht. Dort haben viele Schulen schon passende Fragen dazu. An den Lizenzen hapert es eigentlich nicht, denn unsere Plattform, beispielsweise Office 365, ist für alle Schulen kostenlos. Das heißt, das gilt deutschlandweit. Und das ist eigentlich nicht das wirkliche Problem. Ich glaube, das wirkliche Problem ist an der Stelle, dass ein Kollegium eigentlich schon vorbereitet sein muss oder geschult sein muss, mit sowas umzugehen. Und da wir beispielsweise bei uns an der Schule seit 2007 mit einer Online-Lernplattform arbeiten, sind alle Kollegen es gewohnt, so zu arbeiten. Und deshalb ist der Umstieg von Präsenz auf Distanz dann gar kein so großer mehr.
Das ist aber dann schon wahrscheinlich, Detlef, etwas Besonderes, weil ihr dann auch schon vorher sehr digital gearbeitet habt. Das geht ja nicht allen Berufsschulen so, ne? Viele sind ja wirklich im letzten Jahr, im März, standen sie erstmals vor der Situation, sich zum Teil eine Infrastruktur zu schaffen. Zum Teil war sie da, aber das Kollegium wusste noch nicht so recht, damit umzugehen. Da habt ihr natürlich schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet und konntet so ein bisschen von diesen konnte da schon ernten. Bekommst du denn mit, dass das bei anderen Berufsschulen ähnlich leicht oder schwer ist? Oder du sagst, die Berufsschulen sind da grundsätzlich besser aufgestellt als andere Schulen. Das gilt aber vermutlich nicht für alle Berufsschulen, oder?
Das kann ich natürlich nicht deutschlandweit beantworten. Aber ich kenne sehr viele Berufsschulen, die ähnlich unterwegs sind. Dass Berufsschulen dieser Situation besser entgegentreten können, liegt einfach daran, dass die Berufsschulen auch eine bessere Infrastruktur, also eine bessere digitale Infrastruktur schon haben. Das heißt, sie haben sehr häufig schon WLAN. Die Schüler sind es gewohnt, auch mit mobilen Endgeräten im Unterricht zu arbeiten. Ich glaube, das grenzt Berufsschulen massiv von anderen Schulen wie Hauptschule, Grundschule, Realschule, Gymnasium schon massiv ab. Also da sind wir schon weitaus besser aufgestellt. Ganz einfach, weil die Politik auch dort einen größeren Fokus drauf hat, hinsichtlich der Wirtschaft.
Ja, genau. Alleine, was du sagst mit dem digitalen Endgerät. Ich glaube, das ist ja schon bei, also vielleicht haben wir da auch ein falsches Bild gehabt. Mir war auch nicht bewusst, dass da eventuell die Berufsschulen sogar fast besser aufgestellt sind, weil wir kriegen das ja nur mit. Also ich kriege das halt mit hier aus meinem Bekanntenkreis, von meinen eigenen Kindern oder auch von den Kindern von Freunden. Da läuft das halt nicht, also da läuft das wirklich nicht reibungslos. Alleine auch zum Beispiel das Problem mit den Endgeräten, ne? Also da müsste ja jeder ein Endgerät erstmal haben. Da kenne ich Freunde von mir, da sind quasi beide Eltern im Homeoffice gerade, plus die haben zwei Kinder. Das heißt, die müssten ja schon 4 Laptops haben. Das haben sie jetzt nun mal nicht. Ja. Ne?
Genau, ja. Und Smartphone, das stimmt, das haben natürlich viele. Da habe ich letztens auch einen Bericht zugesehen. Gut, wenn man dann so eine Videokonferenz sich über Smartphone anguckt und dann parallel irgendwie mitschreibt, dann kann ich mir das noch gut vorstellen. Aber wenn es darum geht, dann teilt jemand seinen Bildschirm und man muss vielleicht sich was angucken oder nachvollziehen können. Da stelle ich mir schon schwieriger vor auf einem Smartphone auf jeden Fall.
Ja, das ist auch so. Und so ein Smartphone-Konzept lässt sich auch nicht wirklich ideal für synchronen Distanzunterricht einsetzen. Wir haben das damals eigentlich aus der Idee heraus entwickelt, dass wir gesagt haben, so ein Smartphone-Konzept kann sehr gut diesen Hybridunterricht oder das Ministerium sagt, der Wechselunterricht. Dafür kann es eigentlich schon sehr gut eingesetzt werden. Mhm. Das bedeutet, die Schüler kommen einen Tag in die Schule, bekommen dort entsprechende Materialien wie Aufgabenblätter, also tatsächlich analog ausgehändigt. Und die nächsten 2 oder 3 Tage kann dann Distanzunterricht stattfinden mit diesen Aufgabenblättern. Und der Lehrer ist trotzdem nach Stundenplan am Gerät und kann aber sofort auf Fragen von Schülern reagieren und kann Hilfen geben, was in diesem asynchronen Distanzunterricht eben nicht gemacht wird. Dort wird eine Aufgabe rausgeschickt per Mail, Abgabedatum in 2, 3, 4, 5 Tagen. Und jetzt kann jeder gucken, wie er damit klarkommt. Und man hat überhaupt keine Möglichkeit, hier den Lehrer zu kontaktieren. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Da werden natürlich Familien massiv überfordert, weil dann Eltern, Geschwister oder wer auch immer als Lehrerersatz einspringt.
Genau, da kommt dann auch noch dieses Problem ja zum Tragen, dass es eben keinen Austausch gibt oder der sehr, eher rudimentär ist und man vielleicht mal eine Rückmeldung vom Lehrer bekommt oder vielleicht mal irgendwie hinschreiben kann, wenn man eine Frage hat. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, sich zu motivieren, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie 5 Tage dafür und kriege aber einen Haufen Aufgaben rein. Es ist was anderes, als wenn man vorm Laptop sitzt und den Unterricht mitmacht, wie es vorher auch war, nur eben über die Distanz.
Also wenn ich da mal kurz einhaken kann, da kann ich vielleicht aus der Erfahrung nochmal sprechen. Also bei uns ist das so, bei meinem Großen, bei dem läuft das eigentlich ganz gut. Also die haben auch alle Schwierigkeiten, die wir jetzt irgendwie alle schon angesprochen haben. Aber trotzdem von der Motivation ist es eigentlich bei ihm nicht so. Weil ich glaube, das kommt vielleicht immer auf den Typ Kind an. Aber er findet das jetzt eher sehr spannend, dass die jetzt wirklich sowas machen, wie die machen Gruppenarbeiten und die teilen sich, die benutzen nämlich auch Office 365, die teilen sich eine PowerPoint und arbeiten da alle gemeinsam drin, zum Beispiel. Ne? Das findet er super. Alle sitzen da mit Kopfhörer, die haben Videocall auf, so ähnlich wie wir jetzt quasi diesen Podcast hier aufnehmen. Und das ist jetzt gerade noch sehr spannend.
Das ist auch, also das schaffen auch wirklich jüngere Schüler. Und wenn das wie im Stundenplan, in der Stundenplanstruktur stattfindet, dann ist das für einen Schüler ja nichts anderes. Er hat seinen Unterricht, er weiß von wann bis wann er Unterricht hat, wann er Pause hat, welcher Lehrer kommt. Und wenn die dann tatsächlich auch noch mit mehreren zusammenarbeiten können in Gruppenarbeitsräumen, ist das soziale Kommunikation und es ist auch Lerninhalt. Das funktioniert auch gut und auch an vielen anderen Schulen. Aber dieses asynchrone Lernen, ne, also 4, 5 Lehrer schicken ihre Aufgaben raus, der Schüler bekommt 5 Mails, kann jetzt gucken, wann er eine Aufgabe bearbeitet, versteht vielleicht auch die Fragestellung nicht in der Aufgabe, weiß erstmal wieder nicht, an wen er sich wenden soll, weil der Lehrer eben auch asynchron unterwegs ist. Und das finde ich, das ist keine gute Lernform.
Wie habt ihr das mit den Endgeräten gelöst, Detlef? Hat wirklich jeder Schüler ein Endgerät privat besorgt oder hat die Schule das zur Verfügung gestellt?
Ja, da sprichst du ein wirkliches Problem an. Wir haben, als wir damals mit digitalen Medien arbeiten wollten, hatten wir die Idee, dass wir eigentlich ein 1-zu-1-Lernen realisieren wollen. Das bedeutet, jeder Schüler sollte ein digitales Endgerät haben. Und wir sehen eigentlich bis zum heutigen Tag, dass das politisch nicht gewollt ist. Bedeutet, Schüler müssen selbst schauen, wo sie die Endgeräte herbekommen. Und wir haben 2013, haben wir, also vor School at Home, haben wir auch bei uns erstmal wieder ein Projekt versucht. Das haben wir damals Bring Your Own Device genannt. Und dieses Bring Your Own Device war dann die Idee, dass jeder Schüler ein Gerät, sei es das von seinem Vater oder sein eigenes, mitbringt in die Schule und damit arbeitet. Und es war auch völlig wurscht, welches Endgerät es ist. Ob es ein Apple-Gerät ist, ob es ein Windows-Gerät ist, ob es ein Android-Gerät ist, spielte keine Rolle. Und wir haben im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass bei Berufsschulklassen das geringste Problem ist, dass die Schüler ein Endgerät haben. Da helfen auch die Ausbildungsbetriebe mit, sodass wir es im Laufe der Jahre tatsächlich geschafft haben, dass fast alle Berufsschulklassen bei uns diese sogenannten Bring-Your-Own-Device-Klassen sind. Und wir haben dieses Konzept dann auch versucht, in die Vollzeitklassen zu übertragen. Und da kommt man tatsächlich an den Punkt, wo man sieht, es gibt Schüler, die kein digitales Endgerät haben, wenn es nicht ein Smartphone ist. Und hier ist es im Moment auch schwierig, das zu realisieren. Also unsere Schule hat 120 mobile Endgeräte, also Tablets. Die haben wir jetzt alle im zweiten Lockdown komplett ausgeliehen, damit also Schüler aus schwächeren Familien, sozial gestellt schwächeren Familien, auch ein Endgerät haben und daran teilnehmen können. Also hier warten wir auch dringend noch auf die Geräte, die im Digitalpakt ja beschlossen worden sind. Aber leider habe ich dort die Befürchtung, dass die Geräte kommen, wenn die Lockdowns wieder zu Ende sind.
Ja, also ist bei kleineren Familien kann das ja vielleicht noch funktionieren, aber wenn das jetzt eine Familie mit 2, 3 Kindern ist und die Eltern auch irgendwie berufstätig sind und Geräte benötigen, dann kann es dann schon beim 2. oder 3. Kind schon eng werden mit Endgeräten. Und ihr habt wahrscheinlich voll Infrastruktur, seid ihr vermutlich froh, dass ihr auf MS Teams gesetzt habt, weil das ja plattformübergreifend technisch gut funktioniert, oder?
Ja. Das ist also ein wesentlicher Punkt gewesen. Wir haben auch den Vorteil, jetzt kommen wir wieder zu dieser Übungsstruktur. Unser Kollegium arbeitet seit 2007 mit einer digitalen Lernplattform. Das heißt, auch hier sind die Kollegen wieder gewohnt, damit zu arbeiten. Und seit 2013 ist unsere Lernplattform Office 365. Also heißt, wir arbeiten schon seit 8 Jahren mit dieser Plattform. Und wir haben im Sommer dann entschieden, dass jede Klasse ab sofort ein eigenes Teams bekommt, also eine eigene virtuelle Lernraumumgebung, in der sie arbeiten. Und da haben wir natürlich den großen Multiplikatoreneffekt. Alle Kollegen sind damit gewohnt zu arbeiten. Und wenn einer es noch nicht so gut kann, dann guckt er bei einem anderen Kollegen einfach ab. Ja, wir haben lange Zeit jetzt vor den Sommerferien auch sogenannte digitale Hospitationen durchgeführt. Das heißt, Kollegen, die sich noch nicht so sicher fühlten, in Distanz zu unterrichten, konnten bei anderen Lehrern zuschauen, 2 Stunden lang und danach dann in einer Fragestunde sich erkundigen, wie mache ich das am besten, wie setze ich das am besten um oder ich habe hier ein Arbeitsblatt, wie kann ich das am besten einsetzen, wie kann man in Gruppenarbeitsräumen zusammenarbeiten, wie kann man an einem Whiteboard zusammenarbeiten, wie kann ich Kahoot-Quiz einbinden, wie kann ich sonstige digitale Tools noch zusätzlich nutzen. Und ich würde fast behaupten, bei uns an der Schule gibt es keinen Kollegen, der nicht in der Lage ist, jetzt guten Distanzunterricht umzusetzen.
Aber sag mir doch noch mal kurz, was mich noch interessiert, ist mal, das, was du jetzt gesagt hast, das kann ich alles nachvollziehen, das ist bei uns ähnlich, aber dieses wirkliche Unterrichten, also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da waren ja wirklich, dann hattest du 7 Stunden und dann wurdest du 7 Stunden in 7 Fächern druckbetankt mit 9 Unterrichtsstoff. Aber das kann doch zu Hause so nicht funktionieren, oder? Also, dass man Aufgaben kriegt, die macht und eine Gruppenarbeit und so, das ist klar. Aber die Vermittlung von Stoff, das schafft ihr auch rein digital zu lösen?
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Distanzunterricht von seiner Methodik her und von seinem Inhalt her ist es nichts anderes als Präsenzunterricht aus der Ferne. Und man muss einfach bestimmte Dinge berücksichtigen. Es gibt beispielsweise auch bei uns sogenannte Verhaltensregeln für die Schüler und auch für die Lehrer. Wir haben auch sogenannte Kann-Listen. Was muss ein Schüler können, wenn er digital unterrichtet wird? Was muss ein Lehrer können, wenn er digital unterrichtet? Und das hat sich im Laufe der Zeit bei uns gefestigt. Und ich sehe eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Wir haben beispielsweise bei den E-Commerce-Kaufleuten auch schon eine Evaluation durchgeführt. Im Vergleich Präsenzunterricht und Distanzunterricht. Und jetzt kommt eine Zahl, die ist ein bisschen suspekt, aber die Schüler empfinden den Distanzunterricht als effektiver, als kompetenzfördernder als den Präsenzunterricht.
Also ich muss sagen, ich bin richtig gehend positiv überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass unser Gespräch in so eine gute Richtung geht, dass das wirklich so weit vorne ist und so viele verschiedene digitale Systeme eingesetzt werden. Finde ich echt klasse, das so zu hören. Und was ich jetzt auch interessant fand, offensichtlich, du hast jetzt gerade gesagt, die Lehrer schulen sich auch untereinander und man kann da mal mit über die Schulter gucken beim Kollegen, dass dann auch dieses Wissen und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, bei euch jetzt wahrscheinlich auch zumindest jetzt kein Thema mehr ist. Weil das war so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass es letztes Jahr vielleicht für den einen oder anderen Lehrer, egal an welcher Schule, ja erstmal so eine Herausforderung war und dann diese Bereitschaft zu entwickeln, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diese neue Situation ein, vielleicht auch nicht immer so gegeben war. Aber bei euch war das offensichtlich dann ja kein Problem.
Ja, also wir versuchen auch schon seit vielen Jahren, das in die Breite zu bringen. Also du musst das echt ins Kollegium reinbringen. Und ich weiß noch, als ich angefangen 1995 mit der Digitalisierung, da ging es in Lehrerkonferenzen immer erst um die Risiken. Ja, welche Probleme bereiten Digitalisierung? Welche Risiken stehen dahinter? Du hast ja eben auch das Thema Datenschutz, was ja leider, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, leider heute auch noch sehr häufig einen zu hohen Stellenwert hat. Also gerade in der jetzigen Zeit. Ich möchte den Datenschutz nicht abschaffen, aber er hat sehr häufig höhere Priorität als der Unterricht selbst. Und gerade in so einer Zeit, finde ich, muss man die Prioritäten anders setzen. Und heute muss ich eigentlich mit dem Kollegium nur noch besprechen, wie wir es umsetzen. Nicht mehr, ob wir es wollen, sondern da geht es eigentlich nur noch darum, was setzen wir ein, wie machen wir es besser oder wer hat noch eine bessere Idee. Das heißt, heute werden eher die Chancen diskutiert und nicht mehr die Risiken.
Was sind beim Datenschutz die größten Hürden, Detlef?
Die Datenschutzbeauftragten.
was dürft ihr nicht, was ihr gerne machen würdet?
Ja, also es ist klar, je mehr Daten man von Schülern hat, desto besser kann man individuellen Unterricht umsetzen. Also jetzt, wenn man mal nach vorne denkt, wenn wir auch Big Data von Schülern hätten und auch künstliche Intelligenz einsetzen könnten in Software, dann könnte man Schüler natürlich ganz konkret individuell fördern. Das ist bei uns noch nicht vorgesehen. Das ist auch der Grund, warum es so gut wie keine Software gibt, die KI-gesteuert an Schulen momentan eingesetzt wird. Ein weiteres großes Problem sind die Lernplattformen. Also hier geht es darum, wo liegen die Daten? Und hier ist das größte Problem, welcher Anwender wird genutzt? Die ganzen Ministerien setzen natürlich auf eigene Entwicklungen, wo die Plattformen auf regionalen Rechenzentren laufen. Obwohl wir hier gesehen haben, dass jetzt gerade zum Beginn des Distanzunterrichts viele Rechenzentren in die Knie gegangen sind, weil sie gar nicht diese Menge verkraften konnten an Videokonferenzen, die zur gleichen Zeit stattfinden. Also wenn sich eben morgens um 8 Uhr Hunderttausende von Schülern einloggen, das hatte man anscheinend nicht vorher gesehen. Da sind also ganz viele Plattformen, iSurf, Moodle, in die Knie gegangen und stundenlang ging gar nichts. Zweites Problem ist, dass auch viele dieser Plattformen zum Teil schon gehackt worden sind. Das habt ihr sicherlich in letzter Zeit auch gelesen, dass es Unterricht gab, wo sich Fremde dazugeschaltet haben, wo man Fotos gesehen hat, die man nicht sehen sollte. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, sind die ministeriumseigenen Plattformen nicht so professionell ausgestaltet wie beispielsweise ein Office 365, wo ein ganz anderes Team dahinter steckt, wo auch eine ganz andere Infrastruktur hintersteckt. Also ich arbeite seit März 2020 nur noch im Homeoffice mit meinen Klassen und ich habe nicht einen einzigen Tag gehabt, wo ich nicht unterrichten konnte, was die Infrastruktur angeht, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level und da müsste man sich mal bewegen in die Richtung, dass man vielleicht überlegt, gar nicht eigene, dass jedes Land eine eigene Plattform baut, sondern dass man sagt, wo gibt's eine gute kommerzielle Plattform? Und vielleicht kann man mit so einem Unternehmen wie Microsoft reden und mit denen klar machen, passt mal auf, guckt doch mal, dass ihr den deutschen Datenschutz einhaltet und wir finanzieren das Ganze auch irgendwo gegen.
Also sagen wir es mal so, die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sind wirklich, also die hören sich auch, wie Franzi schon gesagt hat, für mich auch super positiv an. Aber ich glaube trotzdem, um fair zu sein, da seid ihr eine der wenigen Schulen, oder? Also ich kann das ja nur aus meinem Privaten sagen. Meine ganzen Bekannten, die haben alle Kinder, die gehen hier alle im Ruhrgebiet zu irgendwelchen Schulen und da läuft das nicht bei einer Schule jetzt so, wie das, was du gerade erzählt hast. Das muss man
sind
schon sagen.
Das sind keine Berufsschulen, Marco.
Nee, das sind keine Berufsschulen.
Nein,
absolut.
Genau.
Ja.
Also nochmal, ich wäre natürlich gerne einer der ganz wenigen, wo ich sagen würde, ja, ne, wir sind der Leuchtturm. Wir zeigen allen, wie es geht. Das tun wir auch gerne, aber es gibt viele, viele Schulen, die einen ähnlichen Stand haben und die auch den Distanzunterricht problemlos hinbekommen. Und da, glaube ich, sind es auch überwiegend Berufsschulen. Aber ich weiß auch von vielen anderen Schulen, und das sind vielleicht dann wirklich so die kleinen Leuchttürme im Bereich Primar, Sek, Sek 1, Sek 2, die das auch hinkriegen. Aber ihr habt natürlich recht, da steckt noch in vielen Punkten vieles im Argen.
Sag mal, wie kommt ihr an Lernmittel? Fühlt ihr euch von den Verlagen gut unterstützt? Liefern die euch genau die digitalen Inhalte, die ihr für die für den Fernunterricht benötigt? Oder sucht ihr euch dann gezielt auch die Verlage aus, die euch das liefern können?
Spricht jetzt der Vertrieb.
Das ist das nächste Wespennest, in das du gestochen hast. Also da muss ich jetzt wieder sagen, wir sind ein kaufmännisches Berufskolleg. Und wir sind, für die Verlage sind wir eine Nische sehr häufig. Wir arbeiten jetzt wieder beispielsweise im Bildungsgang E-Commerce, den wir haben, überhaupt nicht mit Büchern, sondern wir entwickeln die kompletten Unterrichtsmaterialien selbst und gestalten die in Sways, also in Microsoft Sways, wo wir eine Lernumgebung dann zusammenbauen, wo der Schüler auch den methodischen Wechsel im Endeffekt sehr häufig dann auch erleben kann. Und das nächste Problem bei den Verlagen, was wir haben, wenn wir digitale Schulbücher einsetzen, ist dann die Lizenzierung. Denn jeder Verlag, jeder deutsche Verlag nutzt eine eigene Lizenzierung. Das bedeutet, die Verwaltung der Lizenzen erfolgt dort auf verlagseigenen Plattformen. Und das bedeutet für die Schüler, wenn die digitale Bücher nutzen, müssen sie sich ständig woanders anmelden. Und das ist auch eine mittlere Katastrophe. Mhm. Auch da haben wir schon mal versucht, das so mit einem Unternehmen hinzubekommen, dass man sagt, das müsste eigentlich in der Lernplattform hinterlegt werden. Also beispielsweise da, wo die Benutzerkonten gepflegt werden, da müssten auch die Lizenzen für digitale Schulbücher angehangen werden.
Was wäre denn der einfachste Weg? Sind dann PDFs mit Wasserzeichen? Oder was wäre so der einfachste
PDFs
Weg?
Das ist der einfachste Weg, aber das sind natürlich die schlechtesten Bücher, ne? Also in der Digitalisierung, also ein Arbeitsblatt zu einem PDF zu machen und zu sagen, jetzt habe ich ein digitales Unterrichtsmedium, ist ja lächerlich, ne? In der Digitalisierung musst du die Chancen nutzen, die Digitalisierung bietet. Das heißt, du brauchst deine Interaktion und da kannst du kein PDF. Das kann man mal nutzen, um mal was schnell zu recherchieren. Aber da recherchiere ich ja noch schneller im Internet als in einem PDF.
Also ihr braucht Web-based Trainings quasi, ne? Interaktive Tools, die ihr aber direkt von eurem Lernmanagementsystem ausnutzen könnt, ohne dass ihr auf eine externe Plattform geht.
Genau.
Okay. Und das bieten vermutlich die wenigsten Verlage.
Gar kein Verlag. Also wir sind gerade mit dem Europa-Verlag dran und versuchen das gerade mit Teams und mit dem Europa-Verlag, also mit Microsoft, da was zu basteln. Aber da fehlen den Verlagen die Ressourcen. Also die haben einfach nicht so viel Risikokapital, dass die in solche Nischen gehen und dort tatsächlich viel entwickeln. Und damit bleibt das leider sehr oft hängen und dauert dann auch ewig, bis dann mal was fertig ist.
Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin in dem zweiten Block, den ich vorhin angesprochen habe. Sehr interessant. Ich habe jetzt ordentlich mitgeschrieben, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Hast du aber, was mich mal jetzt kurz interessieren würde, weil genau wie Marco sagt, ich habe von außen betrachtet oder ne, wenn man so drauf guckt, hat man schon eher das Gefühl, dass die Schulen hinterherhinken. Hast du aber das Gefühl, dass Corona da für einen ordentlichen Schub gesorgt hat? Schon, oder? Also nach vorn jetzt, dass da die Digitalisierung schon beschleunigt werden musste, ne?
Ja, sie musste beschleunigt werden, aber wenn du jetzt schaust, wie weit sich das beschleunigt hat, muss man ja leider sagen, in diesem einen Jahr ist ja nicht viel passiert. Also im März gab es den ersten Lockdown und die Politik hat richtigerweise entschieden, dass sie digitale Endgeräte für den Distanzunterricht anschafft. Ich bin jetzt in einer Schule in Köln, wir haben leider noch nicht ein einziges Gerät erhalten und ich glaube, wir sind nicht die einzigen. Ja, und da ist dann die Frage, wenn die Geräte jetzt zum Ende des Lockdowns kommen, was wir eben schon mal angesprochen hatten, dann helfen die natürlich nicht im Lockdown, sondern sie helfen uns vielleicht später wieder in der Schule. Aber die Geräte bleiben ja im Eigentum des Schulträgers. Und da, auch das finde ich, ist wieder der falsche Ansatz. Ich würde da eher den skandinavischen Ansatz bevorzugen, wo jeder Schüler zu seiner Einschulung ein digitales Endgerät bekommt. Und das dann sein gesamtes Schulleben im Endeffekt mitnimmt. Das wird zwischendurch ausgetauscht, weil es natürlich veraltet. Ja. Aber dass ein Schüler, egal auf welche Schule er geht, sein Endgerät hat und es immer wieder zur Verfügung hat, weil es ist sein Gerät, der passt darauf auf, der kann damit am besten umgehen. Und das wäre eigentlich ein Ansatz, den ich mir für Deutschland wünschen würde.
Das ist natürlich cool. Das wusste ich noch gar nicht. Und die bekommen dann ein Tablet oder einen Laptop?
Ja.
Ja, nicht schlecht. Hast du denn aber mal einen Tipp oder was würdest du jetzt sagen, weil ihr eben jetzt nicht in der Situation seid, dass man sagen würde, okay, da ist noch Nachholbedarf, wo du sagst, okay, da anzufangen oder das ist so eigentlich mit das Wichtigste auch jetzt im Hinblick auf die Situation gerade, wo Berufsschulen eben ja gucken müssen, dass sie ihre Schüler noch richtig erreichen und richtig in den Unterricht mit einbeziehen können. Was ist so am wichtigsten deiner Meinung nach?
Boah. Da fällt mir so spontan jetzt gar keine Antwort zu ein. Also um das auf einen Punkt zu fokussieren. Also ich glaube, dass wir brauchen definitiv eine bessere digitale Ausstattung, auch eine regelmäßige Ausstattung. Also was wir ja jetzt haben im Digitalpakt ist wieder, da kommt einmal ganz viel Geld und dann befürchte ich lange Zeit wieder gar nichts. Und da müsste es eine Regelmäßigkeit geben, dass also einfach Schulen regelmäßig neue Geräte kriegen, regelmäßig neue Technik bekommen. Und parallel dazu müssen alle Kollegen auch regelmäßig fortgebildet werden. Also das ist etwas, was wir in der Schule beispielsweise auch durch eigene Teams umsetzen. Das heißt, unsere Kollegen werden von schon guten Kollegen, die sich mit Technik und mit den Umgebungen auskennen, geschult. Also wir machen interne Schulungen. Die haben natürlich auch den riesen Vorteil, wenn ein Kollege dann geschult wird, dann können wir den exakt so schulen, wie unsere Infrastruktur auch aussieht. Also nicht diese Fortbildungen, wir schicken die Kollegen irgendwo hin, dann kommt ein externer Dienstleister, macht eine Teams-Fortbildung, dann habe ich da 20 Kollegen sitzen, die haben völlig unterschiedliche Stände. Und jetzt geht ein Trainer vorne hin und erklärt, wie funktioniert Teams.
Genau, und das würde ich auch mal so festhalten vielleicht. Ist ja ein konzeptionelles Problem, dass man eben Geld reinpumpt, aber dann hört es irgendwo auf, weil eben diese Fortbildungsmöglichkeiten oder die Unterrichtsgestaltungskonzepte, die müssten ja auch irgendwo herkommen. Aber das geschieht halt nicht übergreifend. Da sind dann die Schulen wieder werden alleine gelassen oder müssen halt selbst dann schauen, wie sie das machen. Aber das wird halt nicht umfassend geregelt, richtig?
Ja, aber irgendwo muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch unser Lehrerjob. Also das heißt, wenn ich Präsenzunterricht gebe, bereite ich den Präsenzunterricht entsprechend vor. Gebe ich Distanzunterricht, dann muss ich mir auch die Mühe machen, Distanzunterricht vorzubereiten. Das kann ich jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht komplett optimal für alle Stunden umsetzen. Das kann ich normalerweise aber auch nicht im Präsenzunterricht. Also wenn ich da komplett ein neues Konzept aufbaue und mich eben an die Medien anpasse, kriege ich das auch nicht hin. Also hier brauchen Kollegen sicherlich Zeit, bis sie ihren kompletten Unterricht auch auf Distanz angepasst haben. Und wenn sie das dann haben, dann ist der Distanzunterricht wahrscheinlich wieder vorbei. Mhm. Und sie haben es umsonst gemacht. Da wäre auch von meiner Seite aus eher so die Hoffnung, dass auch der Distanzunterricht in der Zukunft im Unterrichtsgeschehen einer Schule auch zu einem Standard wird. Nicht 5 Tage in der Woche, aber beispielsweise einen Tag in der Woche, wo man dieses Konzept auch weiterfährt, weil ich glaube nicht, dass das die letzte Pandemie war und ich glaube auch noch nicht, dass das der letzte Lockdown war.
Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das passiert, Detlef?
Leider nicht so hoch.
Aber sag mal, ich habe auch noch eine Frage, eine technische Frage einmal noch mal ganz kurz, Franzi, entschuldige. Bei dem, ja, du hast gesagt, ihr macht, die Lehrer helfen den anderen Lehrern, die vielleicht neu sind in der Digitalisierung, beim Anlegen von Räumen, von Teams-Räumen oder sowas. Ne? Aber habt ihr gar kein Admin-Team, was das Ganze irgendwie supportet oder was Special-Rechte hat, sagen wir mal?
Doch, wir haben sogar ein mehrstufiges Support-Konzept. Mhm. Es ist also so, dass wir gerade für jeden Bildungsgang einen eigenen Ansprechpartner erstellen, der für Teams-Fragen zuständig ist, weil wir ja entschieden haben, dass Teams jetzt für uns die Basis-Software ist für alle Klassen. Das heißt, Kollegen können, also hier, oder Kollegen haben hier schon mal einen Ansprechpartner, wenn es im Bildungsgang um Probleme gibt. Also wie lege ich Kanäle an, wie kommuniziere ich im Bildungsgang? Gibt es dort Vorgaben, wie Dateiablage stattfindet? Dann gibt es eine zweite Stufe. Wir haben eine digitale Steuergruppe, die besteht aus 12 Kolleginnen und Kollegen, die sich um Fortbildungen kümmern und auch um konzeptionelle Dinge in der Schule. Und dann haben wir noch ein eigenes Admin-Team, was sich auch um Fortbildungen kümmert und um das komplette Netzwerk. Also wir verwalten unser Netzwerk zu einem großen Teil selbst. Es gibt zwar einen Kölner Provider, NetCologne, der auch einmal in der Woche bei uns aufläuft und dort einen Mitarbeiter abstellt, der sich dann um unsere Struktur mit kümmert. Aber den größten Teil in unserem Netzwerk, den verwalten wir selbst mit 5 Admins. Und das funktioniert relativ gut. Das hat nämlich den großen Vorteil, wir können sofort selbst eine Korrektur oder eine Reparatur an Dingen vornehmen, wenn was kaputt geht. Dafür haben wir auch ein eigenes Ticketsystem entwickelt. Das heißt, ein Kollege schreibt uns sofort ein Ticket, das landet im Admin-Team. Und das Admin-Team wird dann innerhalb kürzester Zeit tätig und versucht, diesen Fehler, der irgendwo aufgetreten ist, zu beheben.
Okay. Ich habe noch mal eine Frage, Detlef. Seid ihr mit anderen Berufsschulen irgendwie im Austausch? Also das, was bei euch gut funktioniert, gibt es da ein Netzwerk, dass man das weiter herunterbricht und dass ihr vielleicht, dass du auch mit Kolleginnen und Kollegen sprichst, die auch gute Erfahrungen gemacht haben und dass man voneinander lernt? Gibt es da so eine Art Methodennetzwerk unter euch?
Es gibt jetzt kein Methodennetzwerk, aber wir sind als Schule in sehr vielen Netzwerken vertreten und bieten auch allen Schulen an, uns zu besuchen. Und wir sind beispielsweise eine Microsoft Showcase School. In diesem Netzwerk sind wir drin, wir sind eine Bitkom Smart School. Wir sind im NRW Talentschulen Netzwerk involviert. Wir sind eine MINT digitale Schule. Und in diesen Netzwerken tauschen sich Schulen ja auch aus. Und wir versuchen auch, in andere Schulen zu gehen und über Vorträge wir nennen es unser Smart School Konzept, das ist auch der Name von meinem Buch, wir versuchen das auch anderen Schulen anzubieten und dort denen bei Problemen weiterzuhelfen. Das hat natürlich seine Grenzen, weil ressourcenmäßig sind wir nicht in der Lage, allen Schulen zu helfen. Das heißt, wir kriegen meistens Besuch von Schulen aus der Umgebung, also das heißt aus dem Raum Köln. Obwohl ich letztes Mal beispielsweise auch eine Schule aus Bayern zu Besuch hatte. Da haben sich 10 Lehrer einen Bus gemietet und sind zu uns gekommen, um zu schauen, wie setzen wir Virtual Reality Brillen im Sportunterricht ein, weil die auch da Interesse dran hatten und das nirgendwo anders gefunden haben. Und die haben dann tatsächlich auch den weiten Weg in Kauf genommen, um uns zu besuchen.
Und wie macht ihr das mit den Virtual Brillen?
Es gibt verschiedene Sportarten, wo sich das sehr gut anbietet. Und also wir haben 8 verschiedene Virtual Reality Brillen mit entsprechenden Computern und haben dann so 8 Lernstationen, wo Schüler in einem sehr großen Raum an diesen Stationen arbeiten können. Und ich erkläre dir das mal am Beispiel vom Tischtennis. Kannst du Tischtennis spielen?
Ja, bisschen.
Ein bisschen. Kannst du dich noch erinnern, wie du das mal gelernt hast?
Nee.
Was ist das größte Problem beim Tischtennis, wenn man das spielen möchte?
Dass man einen Partner braucht?
Ja, man braucht einen Partner, der den Ball sinnvoll zurückspielt, aber vorher muss noch was anderes passieren.
Eine Platte?
Weiß ich nicht. Ja, du brauchst eine Platte, klar. Ja, du musst den Ball überhaupt erstmal drüber zu deinem Partner bringen.
Ach so, ja, das macht Sinn, ja.
Und der Aufschlag ist für sehr viele tatsächlich ein Problem. Das heißt also, wer das noch nie gespielt hat, der schlägt am Anfang den Ball kreuz und quer durch die Gegend. Das heißt, die Hälfte einer Unterrichtsstunde verbringt ein Schüler damit, den Ball zu holen, weil er den irgendwo hinspielt. Ja. Wenn du jetzt das Ganze mit einer virtuellen Brille übst, hast du einen virtuellen Schläger und einen virtuellen Ball. Den virtuellen Ball kannst du auf Knopfdruck aktivieren. Und so üben unsere Schüler erstmal den Aufschlag. Das heißt, die lernen den Handlungsablauf, den Bewegungsablauf des Aufschlags relativ lange, bis sie den können. Und wenn sie den dann können, dann steht auf der gegenüberliegenden Seite ein Computer, der den Ball auch sehr sauber zurückspielt. Denn das ist sehr häufig auch nicht der Fall beim Tischtennis. Du hast vielleicht ungleiche Spieler gegenüber. Dann spielt der gegenüberliegende den Ball irgendwo hin, ja, sodass überhaupt kein Spiel zustande kommt. Und dieser Computer hilft einem an der Stelle tatsächlich erstmal den Ball rüber zu spielen und auch wieder den Ball zurückzuspielen. Und das kann man nachher steigern. Man kann auch diesen Computer später durch einen anderen Schüler ersetzen. Also wir haben sehr häufig 2 Schüler, die stehen im gleichen Raum, spielen Tischtennis miteinander. Die stehen aber 15 Meter voneinander entfernt, weil gar keine Tischtennisplatte im Raum ist, sondern weil sie das nur virtuell haben. Und so haben wir eben verschiedene Lernstationen, wo man Kopfball üben kann, wo man Bewegungen üben kann, wo man Tischtennis üben kann, wo man Boxen üben kann, Basketball, Tennis. Und das versuchen wir halt im Sport mit einzubinden.
Nicht schlecht. Das ist tatsächlich mal was anderes. Ja, Frank?
Wenn ich jetzt beim Ministerium sitzen würde, Detlef, dann fände ich das alles total spannend. Dann würde ich sagen, zeigt uns das doch mal. Dann nehmen wir das mit und dann sind wir der Multiplikator und spielen das mal an alle Berufsschulen aus. Habt ihr auch ein Netzwerk zum Ministerium und gibt es da irgendwie interessierte Menschen, die für euch als Multiplikatoren dienen? Oder seid ihr da einfach auf euch selbst gestellt und nutzt das nur so untereinander unter den Schulen?
Also wir nutzen es eigentlich untereinander. Wir bekommen zwar schon mal Besuch vom Ministerium, also vor kurzem war Professor Pinkwart bei uns und er war auch sehr begeistert, sowohl was die virtuellen Brillen angeht, als auch unsere Robotik-AG, wo wir mit humanoiden Robotern programmieren, die dann mit einer Robotik-AG auch einen Tag ins Kinderkrankenhaus gegangen sind und dort dann den Kindern den Vormittag versüßt haben und sie von ihrer Krankheit ein bisschen abgelenkt haben. Und die finden das alle toll, aber bis jetzt stand noch keiner auf der Matte und hat gesagt, komm, zeigt uns mal, wie wir das vielleicht umsetzen können.
Ist eigentlich schade.
Ja. Ja. Aber echt, also krass, ich komme aus dem Staunen nicht raus, was auf die Berufsschule würde ich auch gerne nochmal gehen. Echt spannend, was es bei euch alles gibt. Eine Frage habe ich aber noch mal kurz 5 Minuten zurück. Da hast du nämlich gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass Distanzunterricht in den Regelbetrieb übergeht. Aber warum ist das denn so? Ich glaube, darüber hatten wir jetzt noch nicht gesprochen. Warum ist das denn für dich, wo siehst du den riesen Vorteil zu Präsenzunterricht?
Ich will gar nicht sagen, dass das besser ist als Präsenzunterricht oder dass das vorteilhafter ist. Aber es ist jetzt beispielsweise in Corona-Zeit die einzige Möglichkeit, um Unterricht überhaupt aufrechtzuerhalten, um uns auch davor zu schützen, dass auch Schüler gar nicht in die Gefahr kommen, Corona zu bekommen. Ich finde, es wird immer erwartet, dass die Schulen als Erste aufmachen sollen. Das ist sicherlich vom sozialen Aspekt her total wichtig, was auch für die Eltern ein großes Problem ist, wenn sie ihre Kinder den ganzen Tag zu Hause haben. Aber an der Stelle muss man auch dran denken, unsere Klassenräume sind begrenzt und wenn alle Schüler wieder in einen Klassenraum kommen, ja, egal ob mit Maske oder ohne Maske, ist das ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Und Distanzunterricht gibt uns die Möglichkeit für diesen Zeitraum, wo das jetzt in der Pandemie so ist, den Unterricht aufrechtzuerhalten, ohne dass wir diese großen Risiken eingehen. Und zum anderen, jetzt müssen wir wieder auf Berufsschule gucken. Unsere Welt ist eine globalisierte Welt. Auch das haben wir jetzt kennengelernt bei Corona. Das bedeutet, unsere Schüler müssen in der Lage sein, auch Videokonferenzen mit Unternehmen in anderen Ländern zu führen. Und sie müssen auch mit der Technik umgehen können. Sie müssen auch lernen, digital sich selbst weiterzuentwickeln, also das Selbstlernen zu steigern. Und dafür kann man Distanzunterricht, synchronen Distanzunterricht sehr gut einsetzen. Um das zu schulen, finde ich, gehört der Distanzunterricht neben dem Präsenzunterricht auch in eine Schule dauerhaft. Nicht in der gleichen Priorität. Ja, Präsenzunterricht ist das, was Schule ausmacht. Aber Distanzunterricht könnte uns an der Stelle auch weiterbringen. Auch was die Ausbildung und die Kompetenzerlangung zu anderen Ländern ausmacht. Denn da muss man ja sagen, wir sind, glaube ich, in Deutschland in vielen Bereichen vom Ausland, was diesen Bereich angeht, abgehangen.
Das ist doch fast mal ein wirklich gutes Schlusswort. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ja. Habt ihr noch Punkte?
Ich könnte noch endlos weiterfragen, aber mit Hinsicht auf Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende.
Ja, okay.
Krass, okay, ja, die Zeit ging schnell
um. Ja, die Zeit ging sehr schnell um. Ich denke auch, dass es eine sehr gelungene erste Folge war unter unserem neuen Fokus. Ja, damit herzlichen Dank an unseren Gast, Detlef. Danke dir vielmals, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
Sehr gerne. Und natürlich bedanken wir uns auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ja, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Sterne im Podcast-Player, über Likes bei YouTube oder wo auch immer ihr uns hört und natürlich auch über Kommentare aller Art. Ja, die heutige Folge, die wurde präsentiert von den Kiel Bildungstagen 2021, unserer digitalen Leitmesse für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Mit spannenden Vorträgen, einem echten Austausch zum Thema digitale Lehre und natürlich mit vielen spannenden neuen Produkten für eure Unterrichtsgestaltung. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder in Kürze auf www.kiel.de. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.